you ready for Freddy? Hier ist We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob.
Ja, da sind wir wieder. Für alle großen und kleinen Queenies in der nächsten Folge unseres Queen-Podcasts hier von Radio Bob. Wir, das sind André Dostal von Radio Bob und unser Queen-Experte Stefan Burmeister. Hallo Stefan.
Hallo André. Du, ich habe gerade einen Ohrwurm.
Welchen denn genau? Ich vermute mal, es hat was mit Queen zu tun.
Ach, da, wie kommst du denn darauf?
Ja, wie komme ich denn darauf? Ne? Welcher ist es denn?
Ich krieg gerade den Basslauf von Under Pressure nicht aus dem Schädel.
Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Jetzt habe ich ihn auch. Jetzt haben ihn wahrscheinlich auch alle, die gerade zuhören. Diesen Ohrwurm.
Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Toll, genau den. Den gemeinsamen Hit von Queen und David Bowie. Über den erfahren wir heute nämlich noch mehr.
Was haben wir noch Schönes auf dem Zettel, Leute?
Ja, ich könnte da noch anbieten. Einen weiteren Basslauf für die Ewigkeit von John Deacon.
Also den von Another One Bites the Dust. Unendlich oft geklaut, vor allen Dingen im Hip-Hop-Bereich, ganz oft gesampelt. Ja, geniales Teil, ne?
So ist das. Und nachdem wir uns in der letzten Folge hauptsächlich mit Freddie Mercurys Zeit in München beschäftigt haben, wollen wir in dieser Folge natürlich nicht die gemeinsamen Aktivitäten der ganzen Band in dieser Zeit vergessen. Denn die pendeln ja auch inzwischen ständig zwischen München an der Isar und Montreux am Genfer See hin und her.
Montreux kennt man als Kurort für Vermögende und Spieler. Es gibt dort ein Casino. In diesem Casino spielt Frank Zappa am 4. Dezember 1971 ein Konzert. Und ein Zuschauer feuert aus lauter Begeisterung in dem Casino, völlig bescheuert, eine Leuchtrakete ab. Und das ganze Gebäude fackelt ab. Gegenüber im Hotel wohnt zu diesem Zeitpunkt Deep Purple, die über den Rauch auf dem Wasser ihren Song Smoke on the Water schreiben. 1975 wird das Casino erst wieder neu eröffnet.
Und genau in diesem Casino in Montreux befinden sich die Mountain Studios, die seit 1979 sogar im Besitz von Queen sind.
Und für Queen ist Montreux inmitten der traumhaften Schweizer Natur sowas wie der Gegenpol zur Hektik der Partyhauptstadt München. Man wechselt seit 79 ständig zwischen den Mountain Studios in Montreux und den Musicland Studios in München, was nicht nur die Kreativität ankurbeln soll, sondern, wie wir inzwischen ja auch wissen, große steuerliche Vorteile bietet.
Und für Freddy soll Montreux Jahre später noch zum Rückzugsort während seiner Krankheit werden. Man setzt Freddy nach seinem Tod eine bleibende Erinnerung in Form einer lebensgroßen Bronzestatue direkt am See, die heute ein Kultort für alle Freddie Mercury Fans ist. Jährlich finden hier nämlich die Freddie Celebration Days um den 5. September herum, also Freddys Geburtstag, statt, zu dem immer wieder Tausende von Freddie und Queen Fans pilgern.
Und wie ich dich kenne, warst du natürlich auch schon da, oder?
Nein.
Was?
War ich tatsächlich noch nicht, nein.
Oh, okay.
Aber das wird passieren. Es ist definitiv in der Planung und noch ein Reiseziel von mir. Dazu gehört dann natürlich auch ein ganztägiger Besuch, mindestens ein ganztägiger Besuch der Mountain Studios, die noch immer im Casino untergebracht sind. Heute findet dort allerdings kein Studiobetrieb mehr statt, denn das alles ist mittlerweile ein riesengroßes Queen-Museum mit dem ganzen technischen Original-Studio-Equipment von damals. Es wird betrieben unter dem Namen The Queen Studio Experience vom Mercury Phoenix Trust, Freddys Anti-AIDS Stiftung. Das wird nochmal eines der ganz großen Highlights für mich als Queen-Fan sein, vor dem originalen, riesengroßen 48-Track-Mischpult und den Studer-Bandmaschinen und den Atari ST-Computern zu sitzen. Ich krieg schon wieder leuchtende Augen.
Das glaube ich dir. Ich überlege gerade, wie ich meine Frau überzeugen kann, nochmal einen Abstecher in die Schweiz zu machen im Sommer. Na, schauen wir mal. Hier haben ja nicht nur Queen einige ihrer größten Hits produziert, sondern auch weitere Weltstars, ne? David Bowie, die Stones, Duran Duran, Iggy Pop, Phil Collins, AC/DC, UB40, Deep Purple, Chaka Khan, Michael Jackson, Miles Davis, Led Zeppelin, Status Quo und viele, viele, viele mehr. Die haben natürlich auch alle eine Menge Kohle im Casino nebenan gelassen.
Wir sind jetzt im Jahr 1980. Freddy wohnt inzwischen in München. Das letzte Studioalbum Jazz ist nicht der erwartete Erfolg geworden. Dafür aber umso mehr das erste Live-Album. Und die Zusammenarbeit mit Producer Reinhold Mack, dem Genie an den Reglern, führt zu einer Modernisierung des Queen-Sounds. Erstmalig werden nämlich auch Synthesizer eingesetzt, was bisher völlig undenkbar ist. Auf allen bisherigen Plattencovern von Queen steht nämlich der stolze Hinweis in den Liner Notes: No Synthesizers. Bereits 79 wird hier einer der größten Queen-Hits auf dem späteren Album The Game produziert, nämlich Crazy Little Thing Called Love. Freddy ist schon in München angekommen, zusammen mit Queens Technikchef Peter Heinz, genannt Ratty, und die beiden entspannen noch im Hotel, bevor es am nächsten Tag ins Studio gehen soll. Freddy entspannt in der Badewanne, singt vor sich hin und schreit auf einmal: Ratty, komm her, bring mir sofort meine Gitarre. Freddy ist zwar kein begnadeter Gitarrenspieler wie Brian, aber er beherrscht das Spielen einer Rhythmusgitarre schon ziemlich gut. Und so entsteht mitten in einer Hotelbadewanne innerhalb weniger Minuten einer der berühmtesten Queen-Songs im Rockabilly-Stil. Im Musicland-Studio warten schon Roger Taylor, John Deacon und Produzent Mac. Brian May ist noch nicht eingetroffen und in nur einer einzigen Stunde ist fast der gesamte Titel im Kasten. Freddy sagt: Lass uns bloß fertig werden, bevor Brian kommt, sonst dauert's noch länger. Und so findet Perfektionist Brian May nach seinem Eintreffen im Studio einen fast fertigen Titel vor, zu dem er nur noch ein Gitarren-Solo und ein bisschen Background-Gesang beisteuern darf. Das Gitarren-Solo übrigens nicht auf seine Red Special, sondern auf Rogers Fender Esquire, auf speziellen Wunsch von Mac, der findet, dass sie besser zum Rockabilly-Sound passt. Und wieder weigert sich eine Plattenfirma, diesen Titel als Single zu veröffentlichen. Diesmal die US-Plattenfirma Elektra. Und wieder sorgen die Radio-DJs dafür, dass der Titel ein Hit wird, indem sie sich die Single aus England importieren und in ihren Radioshows zum Powerplay machen. Elektra veröffentlicht das Ding mit zweimonatiger Verspätung und, was soll ich euch sagen, Crazy Little Thing Called Love wird zur ersten Nummer 1 von Queen in den USA und steht satte 4 Wochen an der Spitze der Billboard-Charts.
Ja, und wenn man einen Nummer 1-Hit in den USA hat, dann muss man nachlegen, ne? Das Momentum ausnutzen. Während der letzten US-Tournee besucht John Deacon in New York eine Aufnahmesession der Disco-Formation Chic von Nile Rodgers und Bernard Edwards und hört den Titel Good Times und lässt sich von dessen Basslinie zum Bassriff seiner ersten eigenen Großnummer für Queen inspirieren, nämlich zu Another One Bites the Dust. Roger ist erst nicht davon überzeugt, da er nicht so sehr auf diese funkigen Disco-Sounds steht, nur Freddy ist natürlich Feuer und Flamme, er steht schon seit längerem auf rhythmische Disco-Dinger, was man später unschwer auf seinem Solo-Album Mr. Bad Guy erkennen soll. Ja. Was passiert? Another One Bites the Dust wird zur zweiten Nummer 1 in den USA und mit fast 8 Millionen verkauften Exemplaren zur zweiterfolgreichsten Single von Queen nach Bohemian Rhapsody mit 10 Millionen. Übrigens hat noch ein Superstar seinen Anteil daran, dass dieser Titel am 12. August 1980 als Single ausgekoppelt wird, nämlich Michael Jackson, der gerade sein Album Off the Wall veröffentlicht hat, das natürlich ebenfalls sehr funk- und disco-lastig ist. Michael überzeugt Queen von der Veröffentlichung und so müssen auch die EMI und Elektra mal wieder über ihren Schatten springen und angesichts der Begeisterung der US-Clubbesucher, wo der Titel schon wieder vorab gepowert wird, aus dem Album The Game auskoppeln. Noch heute ist Johns Bassriff eines der meistgecoverten der Welt und der Song immer noch einer der meistgespielten Titel in den internationalen Clubs. Das Album The Game heißt übrigens nicht Play the Game, wie der eigentliche Song auf dem Album, der von Roger Taylor geschrieben wird. Und zwar deswegen nicht, weil Play the Game in der englischen Sprache einen negativen Touch hat. Es bedeutet nämlich nicht Spiel das Spiel, sondern halt dich an die Spielregeln. Und an die Regeln will sich bei Queen überhaupt gar keiner halten.
Noch während der Aufnahmen zu The Game erhalten Queen das Angebot von Filmproduzent Dino De Laurentiis für seinen neuen Film Flash Gordon, eine Verfilmung der Abenteuer des gleichnamigen Comichelden, den Soundtrack zu produzieren. Ursprünglich möchte er dafür Pink Floyd unter Vertrag nehmen, aber lässt sich dann doch von seinem Regisseur Mike Hodges überzeugen, für den Soundtrack Queen zu nehmen, obwohl er sie überhaupt nicht kennt. Überliefert sind seine Worte: Who are these Queens? Und da Brian May und Roger Taylor beide große Sci-Fi- und Fantasy-Fans sind sie natürlich vollständig begeistert und überreden auch Freddy und John sowie Producer Mac dazu, mitzumachen. Und so tun sie sich mitten in den Aufnahmen zu The Game in München den Stress an, den Soundtrack Flash Gordon parallel in London zu produzieren.
Gott.
Der Soundtrack wird zu einem mittelmäßigen Erfolg, wobei nur die Auskopplung Flash den Fans im Ohr bleiben wird und auf den Konzerten gespielt wird. Der Film Flash Gordon floppt an den Kinokassen. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann dem Streifen auch wirklich nach mehrmaligem Sehen überhaupt nichts abgewinnen. Stimmt. Für mich ist das eher ein absoluter Trash-Film. Wenn die Musik nicht wäre, würde mein Urteil noch schlimmer ausfallen. Flash Gordon soll aber auch nicht der letzte Film-Soundtrack von Queen bleiben.
Flash? Aha. Fand ich aber immer super.
den Song.
Ja, das stimmt. Tatsächlich. Aber dafür wird das 1980er Album The Game dank Another One Bites the Dust und Crazy Little Thing Called Love mit rund 5 Millionen verkaufter Exemplare wieder zu einem Volltreffer und zu einer Nummer 1 in den britischen und US-Albumcharts mit insgesamt 9-mal Platin und 4-mal Gold. Und wenn eine Band so viele Hits hat wie Queen, dann wird es Zeit für ein Greatest Hits Album, das 1981 anstelle eines neuen Studioalbums erscheint. Von diesem Album gibt es im Laufe der Zeit zahlreiche unterschiedliche Ausgaben, deren Titellisten und sogar Cover an die Charterfolge von Queen in den jeweiligen Ländern angepasst wird. Dieses Album verkauft sich bis heute mehr als 30 Millionen, ich sag's nochmal, 30 Millionen Mal und ist damit das erfolgreichste Queen-Album ever. Zu diesem Zeitpunkt weiß niemand, dass es noch 2 weitere Greatest Hits-Alben geben wird, was nicht viele Bands auf der Welt von sich behaupten können.
Queen sind jetzt die berühmteste Band der Welt und gehen 1981 wieder auf Südamerika-Tournee. In dieser Zeit spielen sie in Stadien, in denen bisher nur die argentinischen und brasilianischen Fußballgötter aufgetreten sind. Allerdings verläuft diese Riesentour mehr als chaotisch. In Argentinien herrscht nämlich eine Militärdiktatur und überhaupt beherrschen Schwerstkriminalität und Korruption den ganzen südamerikanischen Kontinent. In Argentinien müssen Queen pressewirksam mit dem Chef der Militärjunta zu Abend essen, um im Gegenzug dafür Militärschutz zu erhalten.
Oh Gott.
Und sie müssen Schmiergeldzahlungen leisten, damit ihnen ihr 60 Tonnen Bühnenequipment nicht abhanden kommt. Schwer bewaffnete Wachen holen die Band an den Flughäfen und Hotels ab. Die Geheimpolizei überwacht die 4 Tag und Nacht. Die Versicherungen weigern sich, Brian's Red Special zu versichern. Dieser kann sein bestes Stück nicht mal mehr aus dem Auge lassen, stellt extra für die Gitarre bewaffnete Bodyguards ein und legt sie während der Übernachtungen sogar unter sein Hotelbett. Auf den Flügen in Südamerika bucht er für seine Red Special extra einen eigenen Sitzplatz neben sich, um sie nicht im Gepäckraum alleine zu lassen.
Nach der Südamerika-Tour und einer kurzen Auszeit, in der Roger sein erstes Soloalbum Fun in Space promotet, sind Queen und Mac wieder in den Mountain Studios in Montreux, um ihr nächstes Album Hot Space aufzunehmen. In Montreux treffen sie auf ihren Freund David Bowie, der seinen Titel Cat People, den Titelsong des Films Katzenmenschen, aufnehmen will. Sie machen eine gemeinsame Jam und auch, glaube ich, Sauf-Session und kommen dabei auf die Idee eines gemeinsamen neuen Titels, zu dem John sein berühmtes Bassriff Dam, 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 da, da, dam, dam, beiträgt. Jetzt habe ich den Ohrwurm wieder. Alle spielen um dieses Riff herum und nach einer 24-stündigen Session ist der Titel, ja, nahezu fertig. Allerdings stellt Bowie technische Ansprüche an die Band, die 4 so nicht gewohnt sind. Bowie will das Zepter nicht aus der Hand geben und die Bänder selbst nochmal überarbeiten. Im August 81 treffen sich Freddie, Roger, David und Mac wieder, diesmal auf neutralem Boden in New York, um die finale Abmischung vorzunehmen. Brian ist die Streitigkeiten der beiden Divas Mercury und Bowie leid und deswegen erst gar nicht nach New York geflogen. Inzwischen macht EMI Druck und will endlich die Aufnahme auf den Markt bringen und so wird eine schnelle Abmischung, mit der weder Queen noch Bowie völlig zufrieden sind, für das Album Hot Space verwendet.
Under Pressure verkauft sich auch in der nicht ganz perfekten Abmischung sage und schreibe 3,5 Millionen Mal. Allerdings bleibt das Album Hot Space mit nur gut 700.000 Exemplaren völlig hinter den Erwartungen zurück, was nicht zuletzt an der von Freddie forcierten Verwendung von Drumcomputern und synthetischen Bässen bei einigen Titeln liegt. Die Disco-Funk-Titel Staying Power und Body Language tragen sehr zur Verärgerung der Queen-Fans bei. Insbesondere letzterer ist von Freddie ausschließlich an die schwulen Szene gerichtet, was in den USA sogar zu einer Zensur des Videoclips führt. Brian sagt dazu: Wir haben Fans mit allen Neigungen. Es ist überhaupt nicht gut, sich nur an eine Gruppe zu wenden. Wir müssen sie doch alle einbeziehen. Body Language wird bis heute für den Verlust von vielen Fans in den USA verantwortlich gemacht. Eigentlich bleiben vom Hot Space Album nur Under Pressure und die Ballade Las Palabras d'Amor, die den Fans in Südamerika gewidmet ist, als Titel übrig, die bis heute auch auf den Konzerten gespielt werden können. Nach der Hot Space World Tour, die 7 Monate lang dauert, sind unsere 4 völlig ausgepowert, was ich echt verstehen kann. Und sie beschließen, sich eine Pause zu gönnen. Erste Auflösungsgerüchte gehen jetzt um die Welt. Nicht nur wegen Freddie Mercurys Soloalbum Mr. Bad Guy, sondern auch, weil Roger Taylor sogar sein inzwischen zweites Soloalbum Strange Frontier produziert. Brian May sein erstes mit dem Namen Starfleet Project mit Eddie Van Halen an der zweiten Gitarre und sogar der ruhige John Deacon fremdgeht und in der Band Man Friday and Jive Junior den Bass spielt. Aber Totgesagte leben bekanntlich länger. Und wenn man einen Freund wie Mac hat und Roger Taylor völlig unerwartet seinen ersten Nummer-1-Hit für Queen aus dem Ärmel zaubert, dann können auch mal Wunder geschehen.
Ja, du sprichst von Radio Gaga, ne? In den letzten 10 Jahren hat Roger zwar viele Titel, aber keinen echten Hit zu den Queen-Alben beigetragen. Er lässt sich inspirieren durch den Titel Video Killed the Radio Star von den Buggles und schreibt seine eigene Hommage an das Radio. Der lustige Titel geht zurück auf Rogers 3-jährigen Sohn Felix, der seinem Papa an einem Sonntagnachmittag ständig die Worte Radio Kaka ins Ohr sabbelt. Der spricht halt Französisch wie seine Mutter. Und Roger schließt sich in sein Studio ein, nimmt seine neuesten Spielzeuge, also Synthesizer und Drumcomputer mit und hat nach 3 Tagen ein Demo fertig, das er Freddy vorspielt. Der ist total begeistert, macht sich sofort an die Vocals und ändert dabei im Refrain Radio Kaka zu Radio Gaga. Allerdings behauptet Brian noch heute, dass sie bei der Aufnahme auch mehrmals Radio Kaka gesungen haben. Radio Gaga verkauft sich 1,7 Millionen Mal und schafft es bis auf Platz 2 der UK Charts. Bis heute ist Radio Gaga einer der beliebtesten Songs auf den Konzerten und das rhythmische Emporstrecken der Fäuste, gefolgt von zweimaligem Händeklatschen, zehntausender Fans, sorgt immer wieder für Gänsehaut.
Ja, das habe ich selbst schon ein paar Mal erleben dürfen, aber da gibt's auch noch ganz andere Gänsehautmomente. Werde ich euch alles noch erzählen.
Okay.
Radio Gaga ist die erste Auskopplung aus dem 84er Album The Works. Die nächste wird zum zweiten Top-Hit aus der Feder von John Deacon, und zwar I Want to Break Free. Auch dieser Song strotzt nur so vor Synthesizern, die wieder von Fred Mandel gespielt werden. Die Idee zum genialen Videoclip, in dem alle 4 Queen-Mitglieder in Frauenklamotten auftreten, stammt übrigens von Roger Taylor und nicht von Freddy. Mhm. Der Clip ist eine Persiflage auf die englische TV-Serie Coronation Street. Wohl jeder erinnert sich noch an Freddy, der in diesem Video einen staubsaugenden Transvestiten spielt. Eine Rolle wie für ihn geschaffen. Wie immer zeigen die doppelmoraligen Amis dieses Video nicht bzw. zensieren es, was dazu führt, dass I Want to Break Free in den USA nur auf Platz 45 landet. Es hätte ein Welthit werden können. Als weitere Titel werden die ohrwurmtaugliche Ballade It's a Hard Life, geschrieben von Freddy, und Hammer to Fall, ein echtes Brett, geschrieben natürlich von Gitarrengott Brian, aus dem Album The Works ausgekoppelt.
Stefan?
Ja?
Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang hier weiterquatschen, aber ich habe hier gerade die Sendeleitung auf dem Ohr, ne? Und die sagen, wir müssen zum Ende kommen jetzt mal.
Okay, dann machen wir das jetzt mal.
Und worum geht's in der nächsten Folge dann?
Die nächste Folge, André, ist sehr konzertlastig.
Schön.
Wir sprechen über die anstehende The Works Tournee 1984, warum Queen von den Vereinten Nationen auf eine schwarze Liste gesetzt werden und auf einmal wieder ein schlechtes Image haben. Und wir klären, wieso der kleine Misserfolg eines Weihnachtsliedes zum größten Konzerterfolg aller Zeiten führt.
Na, Live Aid meinst du?
Genau so ist es. Dem Live-Event des Jahres 1985 widmen wir uns in der nächsten Folge ganz ausführlich. Wie es angehen kann, dass ein nur 21-minütiger Auftritt, das ist so lang wie diese eine Podcast-Folge, eine schon totgesagte Band wieder in den Rock- und Pop-Olymp bringt und besser denn je macht. Und das ohne einen Soundcheck vorweg. Und wir sagen euch, was es mit Freddys Mikrofonständer auf sich hat. Bei André und Stefan wird's nicht langweilig. So, stay tuned.
Das war We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Hier gibt's übrigens auch Musik von Freddy, Brian und Co. nonstop in Bobs Queen-Stream. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.